Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Donnerstag, der 20. Oktober. Zeit fürs Rabe Info. Heute mit folgenden Themen: Urbane Brachen nutzen und in den Untergrund bauen. Wissenschaftler machen mobil gegen die Zersiedelung. Das Banker-Image ist auf dem Tiefpunkt. Ein Ex-Banker packt aus. Und Endspurt im Wahlkampf. Über Bücher sprechen statt Parolen schwingen. Am Mikrofon Cheyenne Mackay.
Rabe Info 95,6.
Zuerst die Nachrichten. Die Stadt Bern will eine neue Velostation bauen. Diese soll im Bereich der Welle beim Bahnhof Bern entstehen und Platz für 1000 Velos bieten. Die neue Velostation wird im Rahmen des Projekts Umnutzung Schanzenpost realisiert und soll in 3 Jahren fertig gebaut sein. Der Berner Gemeinderat möchte eine sogenannte Zone für Wohnexperimente schaffen. Diese Zone soll bei der Schießanlage Riedbach stehen und rund 6000 Quadratmeter Fläche haben. In dieser Zone soll es künftig erlaubt sein, in Wohn- oder Bauwagen oder in Hüttenbauten zu leben. Dieser Vorschlag ist nun offen für die Mitwirkung. Der Gemeinderat plant, das Anliegen kommenden Sommer vor den Stadtrat bringen zu können. Die Berner Stimmberechtigten können frühestens im Frühling 2013 über diese Zone für alternatives Wohnen und Leben abstimmen. Mehr als 100.000 Menschen in der Schweiz wollen eine öffentliche Krankenkasse. Sie haben eine entsprechende Initiative unterschrieben. Die Initiative für eine öffentliche Krankenkasse fordert einen Systemwechsel. Dieser soll so aussehen, dass es nur noch eine nationale Krankenkasse gibt und kantonale Agenturen, welche die Prämien festsetzen und einziehen. Dazu soll für jeden Kanton eine einheitliche Krankenkassenprämie gelten. Hinter dem Anliegen stehen über 20 verschiedene Organisationen. Die Sammelfrist für die Initiative ist noch am Laufen, deshalb werden noch mehr als die benötigten 100.000 Unterschriften gesammelt. Wie es in einer Mitteilung heißt, will man die Initiative für eine öffentliche Krankenkasse im Winter einreichen. Laut den Vereinten Nationen UNO sind in Nordkorea bis zu 200.000 Personen eingesperrt. Der UNO-Sonderberichterstatter für Nordkorea forderte Nordkorea auf, die politischen Gefangenen und ihre Angehörigen schnell freizulassen. In seinem Bericht schreibt er zudem, dass Nordkorea von einer ernsten Lebensmittelknappheit stehe. Außerdem würden immer mehr Menschen aus Nordkorea fliehen. Im vergangenen Jahr hätten fast 2.500 Menschen in Thailand um Asyl ersucht und in den ersten 4 Monaten diesen Jahres waren es bereits fast 900 Personen. Thailand ist eines der wenigen Länder in der Region, welches Flüchtlinge aufnehme und auch registriere. Laut der UNO gibt es eine hohe Dunkelziffer von Menschen, die aus Nordkorea in andere Länder geflüchtet sind. Der UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hat die jemenitische Friedensnobelpreisträgerin Tawakkul Karman empfangen. Vor dem Gespräch hatte Karman an einer Kundgebung vor dem UNO-Hauptsitz in New York teilgenommen. Sie übergab Ban Ki-moon einen Protestbrief. Dort forderte sie, dass der jemenitische Präsident Saleh strafrechtlich verfolgt wird, denn er sei, Zitat, eine Gefahr für die internationale Sicherheit. Bei dem Gespräch habe Ban betont, dass die UNO alles tun werde, was in ihrer Macht stehe, um den Konflikt im Jemen zu lösen. Im Jemen protestieren die Menschen seit Anfang Jahr gegen die Regierung des Machthabers Saleh. Unterschiedlichen Angaben zufolge starben bei den Protesten über 800 Menschen. Und noch der Blick aufs Wetter. Bei maximal 9 Grad gibt es heute eine Mischung aus Sonne und Wolken. Besonders im Oberland kann es noch einige Regenschauern geben. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 700 und 900 Metern. Morgen geht bei bis zu 9 Grad eine schwache Brise und es wird recht sonnig. Das Wochenende zeigt sich kühl. Das Flachland liegt unter einer Nebeldecke. Ab rund 900 Metern scheint die Sonne. Die Temperaturen im Flachland bewegen sich um 9 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Die Schweiz wird immer stärker überbaut. Landschaften werden zubetoniert. Gleichzeitig wird die bestehende Infrastruktur in den Städten immer stärker vernachlässigt. Nun hat der Schweizer Nationalfonds eine neue Studie präsentiert. Soziologen, Ingenieure, Architekten und Vertreter anderer Wissenschaften haben gemeinsam die Situation analysiert. Sie machen Vorschläge, wie die Zersiedelung gestoppt werden kann. Mehr dazu im Beitrag von Michael Spahr.
Pro Minute wird in der Schweiz ein Quadratmeter überbaut. Die Zubetonierung der Landschaft findet heute schon in den hintersten Alpentälern statt. Urs Steiger war verantwortlich für die Koordinierung der aktuellen Nationalfondsstudie. Für ihn ist klar, warum die Zersiedelung nach wie vor nicht zu stoppen ist.
Was wir sehen, das ist einfach die einfachste Lösung, Ressourcen zu verbrauchen. Anstatt unsere Wissens- und Know-how-Kreativitätsressourcen zu gebrauchen, um schon bestehende Siedlungen wirklich intensiver, effektiver zu nutzen, verbrauchen wir dieses offene Land. Es ist natürlich attraktiv, das ist klar, aber wir denken auch, dass es möglich ist, Siedlungen im eher städtischen Raum so attraktiv zu gestalten, dass sie eine sehr gute Alternative sind.
Tatsächlich sind Überbauungen auf dem Land immer noch sehr attraktiv. Investoren können rasch große Profite machen. Für die Volkswirtschaft als Ganzes aber ist diese Entwicklung langfristig sehr teuer. So wird Infrastruktur wie zum Beispiel Straßen immer teurer. Oft wird nur an die Baukosten im Moment gedacht. Vergessen geht, dass alles laufend unterhalten oder eines Tages renoviert werden muss. Damit alles weiter so gut funktioniert wie heute, müssten jährlich 30 Milliarden Franken investiert werden. Der Ingenieur Eugen Brühwiler ist Mitverfasser der Nationalfondsstudie. Für ihn besteht punkto Infrastrukturentwicklung dringender Handlungsbedarf.
In der Infrastruktur muss zunächst mal das geschehen, dass man überhaupt die breite Bevölkerung zur Kenntnis nimmt, dass das ein Problem ist. Also man kann sich vorstellen, einen riesen Ozeandampfer, der zu spät einen Eisberg sieht. Dann kann man ihn eben nicht mehr korrigieren, diesen Dampfer. Er wird unweigerlich in diesen Eisberg reinfahren. Was ich mir vorstelle, fast als Wunschbild, und ich glaube, es ist absolut keine Utopie, ist eine Art Vorsorgesystem. Wir alle zahlen jeden Monat viel Geld ein für die Krankenkasse, ob wir nun krank sind oder nicht. Wir zahlen ein für die Altersvorsorge, damit wir schöne Tage haben im Alter etc. Weshalb nicht das Gleiche tun für die Infrastruktur? Wenn man sieht, dass das pro Kopf in Zukunft jeder fast 5'000 Franken pro Jahr ausgeben muss, auf irgendeine Art.
Die Lösung, wie die Zersiedelung der Schweiz gebremst werden kann, liegt ganz klar in der Verdichtung. Das heisst, bestehende Siedlungsräume werden besser genutzt. Für Eugen Brühwiler, Professor an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne, gibt es klare Lösungsansätze.
Da spreche ich von brachliegenden Arealen in Industrie und Bahn. Aber auch vom Untergrund. Wir sollten beginnen, dreidimensional zu denken. Und es gibt auch Quartiere, die sind nicht optimal, weniger attraktiv. Und hier sollten wir vielleicht auch eine gewisse Erneuerung, eine Effizienzsteigerung erreichen.
Hier besteht allerdings die Gefahr der Gentrifizierung. Wenn neuer Wohnraum teuer ist, wird die alteingesessene, ärmere Bevölkerung vertrieben. Folglich legen die Wissenschaftler der Entwicklungsstudie großen Wert darauf, dass an die soziale Komponente gedacht wird. Sozialer Wohnungsbau oder genossenschaftliches Wohnen müssen laut ihnen von den Städten gefördert werden. Nicht nur die Gemeinden müssen umdenken, sondern auch die Bevölkerung.
Wir müssen wirklich eine Kultur der Nachhaltigkeit in die Bevölkerung bringen. Das beginnt meiner Ansicht nach bereits in der Volksschule, dass wir Prinzipien der Nachhaltigkeit eigentlich als Selbstverständlichkeit anerziehen und die Leute damit vertraut machen. Das scheint mir die absolut wichtigste Voraussetzung zu sein.
Ein Problem bleibt, wird die Zersiedelung gestoppt, fällt gewissen Randregionen ein gewisses Entwicklungspotenzial. Landwirtschaftlich dominierte und wirtschaftlich eher schwache Regionen können heute mit Wohnungsbau viel Geld verdienen. Urs Steiger, Umsetzungsbeauftragter des Nationalfondsprojekts, ist sich dieser Problematik bewusst.
Wir denken, dass es andere Lösungen braucht, Zahlungsausgleich auf anderer Ebene, um diese Siedlungen aber oder die Gesellschaft dort auch entsprechend zu halten, auch ihnen eine Möglichkeit zu geben. Aber das darf nicht auf dem Landschaftsverbrauch letztlich passieren.
Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung muss in der Schweiz nachhaltiger werden, da sind sich breite Kreise einig. Die Frage stellt sich nur, werden die Behörden, die Investoren und nicht zuletzt auch die Wohnraumsuchenden umdenken, bevor der letzte bebaubare Boden zu betoniert sein wird?
Mehr zur Nationalfondsstudie 54 über nachhaltige Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung gibt es online auf nfp54.ch.
95,6 Rabe Info.
Ohnmacht, Unverständnis und Aggressionen. Diese Gefühle sind den Bankern während der Bankenkrise von ihrer Kundschaft entgegengeschlagen. Hans-Jörg Frieden war einer dieser Banker. Sein Leben lang war Frieden auf der Bank tätig, heute ist er pensioniert. Die Bankenkrise aber erlebte er bis Mitte 2009 hautnah mit. Er war damals Anlageberater in einer Schweizer Grossbank. Im Interview mit Magdalena Oberli blickt Hans-Jörg Frieden zurück und sagt, wie sich das Image des Bankers mit der Zeit gewandelt hat.
Wie sahen Sie Ihr Image als Banker vor der grossen Finanzkrise, Herr Frieden?
Also ich glaube, es greift zu kurz, wenn man das Image nur nach der Finanzkrise betrachten möchte. Weil in den letzten 45 Jahren, wo ich jetzt auf einer Bank gearbeitet habe, hat sich das Image massiv verändert. Ich möchte heute fast sagen um 180 Grad. Zur damaligen Zeit war natürlich, wer auf einer Bank arbeiten konnte oder durfte, war ein angesehener Mann oder Frau. Das Image hat sich in der Zeit laufend verändert. Die Finanzkrise 2008 war dann der definitive Absturz. Aber wenn wir zurückblicken, die ganzen Geschichten des Bonuses haben am Image gekratzt und dann ganz klar das Grounding der Swissair hat das Image der Banken und der Banker massiv verändert. Für mich war das eine erste negative Erfahrung. Einen Tag nach dem Grounding, als ich zur Arbeit fuhr, wurde ich zwischen Konolfingen und Bern angepöbelt, weil ich auf einer Grossbank arbeitete. Und zum damaligen Zeitpunkt, glaube ich, waren die Aggressionen eigentlich auch nur gegen die Grossbanken gerichtet. Aber es war das erste Mal, dass mir bewusst wurde, dass der Lack der Banker stark gebröckelt ist. Obschon ich ja ganz sicher in einer Funktion mit vielen tausend anderen gearbeitet habe, wo ich überhaupt nichts mit dem Grounding der Swissair zu tun hatte.
Gerade während der Finanzkrise war das Image sicherlich nochmals stärker ein Thema. Wie erlebten Sie das?
Also mit dem Beginn der Krise waren dann die Arbeitszeiten massiv verlängert, weil doch die Betreuung der Kunden im Vordergrund stand, was ja dann im Konkurs von den Lehman Brothers gipfelte. Dort war wirklich Begleitung, Betreuung der Kunden enorm wichtig und doch merkte man immer mehr, dass der Widerstand gegenüber den Banken allgemein massiv zugenommen hat. Aber ich möchte betonen, wer ein gutes Vertrauensverhältnis zu seinen Kunden aufgebaut hatte, der wurde von der Person her geschont, aber ganz klar, die Branche wurde geknüppelt.
Was sind Ihnen damals für Gefühle entgegengekommen von Seiten der Kundschaft?
Also vor allem natürlich Ohnmacht, Unverständnis, Aggressionen. Wie ist es möglich, dass im Jahr 2008 eine Bank wie die Lehman Brothers Konkurs gehen konnte und niemand stand da, um die Anleger zu schützen? Es waren persönliche Tragödien, die dahinter standen, weil man ja wusste, dass dieser Konkurs mit massiven Verlusten für die Kunden enden konnte. Wir als tiefer begradete Banker hätte natürlich sehr gut leben können, wenn sich die Grossbanken geeinigt hätten und die Schäden in der Schweiz für die vertriebenen Lehman-Produkte übernommen hätten.
Was hat dies bei Ihnen ausgelöst?
Bei mir persönlich war es natürlich so, dass ich auch das Jahr 1991 wieder vor Augen hatte, der Niedergang der Spar- und Leihkasse Thun. Das ist zum damaligen Zeitpunkt, wo ja auch das Image der Regionalbanken massiv in Mitleid gezogen wurde. Diesmal hatten wir keine Kundenschlangen, die vor verschlossenen Türen standen, aber wir hatten das direkte Gespräch mit den Kunden, die Verluste erlitten haben. Und die Erfahrung zeigte eigentlich dasselbe Bild. Sie sitzen da und müssen zusehen, wie Leute Geld verlieren und sie können nichts dagegen tun.
Hat sich die Finanzkrise auch auf das Arbeitsklima ausgewirkt?
Auf das Klima indirekt auf jeden Fall. Weil alle die, die an der Front gearbeitet haben oder heute noch arbeiten, die sind natürlich massiv unter Druck gekommen. Die Personen, die größere Kundenstämme mit Verluste hatten, sind natürlich von diesen Leuten auch unter Druck gesetzt worden. Aber auch das Verhältnis unter den Beteiligten hat sich abgekühlt, weil man hatte nicht mehr Zeit, sich um den Nachbar oder um den Kollegen zu kümmern, weil die Anforderungen und rein der zeitliche Druck so groß war, dass wirklich praktisch jeder zum Einzelkämpfer verkam.
Der Banker wurde zum Sündenbock für die Finanzkrise. Was denken Sie darüber?
Heute ist ja das Image der Banker auf dem Tiefpunkt. Da kommen wir natürlich auch auf die Sippenhaftung. Es muss sich jeder bewusst sein, der heute noch auf einer Bank arbeitet, dass er mit den Verantwortlichen, das sind diese Exponenten, die die Bodenhaftung verloren haben, die große Boni eingestrichen haben oder die die UBS an die Wand gefahren haben und viele mehr im Investmentbanking, dass wir heute den Ruf der Banker als Abzocker, Gambler oder sogar zum Teil als Kriminelle bezeichnet werden. Nun, dort mache ich einen Unterschied. Es gibt das Image als Banker, weil man einer von vielen ist, aber man gehört dazu, man ist dabei, man gehört zu dieser Branche. Auf der anderen Seite im Umfeld mit seinen Kunden, mit seinem privaten Umfeld, dort habe ich den Eindruck, wird man größtenteils verschont. Es sei denn, dass es natürlich auch im privaten Umfeld immer Unbelehrbare gibt, die ihren guten Verdienst zur Schau tragen, sei es durch überproportionale Autokäufe, sei es durch das Erscheinungsbild oder durch sein Verhalten. Nun, das schlechte Image der Banker haben sie sich ganz sicher selber zuzuschreiben. Aber es ist eine kleine Gilde, die es verursacht hat. Aber eben, es sind alle, die dabei sind, müssen heute mit diesem Image leben können.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Banken?
Was ich mir wünsche, ist, dass das Ansehen der Banken wieder auf Vertrauen basiert, auf gegenseitiges Rücksichtnehmen, auf mit den Füßen in der Realität und am Boden bleiben, was ganz klar heißt, dass die Abzockergilde, die das ganze Schlamassel verursacht hat, dass man die auch entsprechend zurückbinden muss. Dass die Banken, und da spreche ich vor allem die Großbanken an, weniger Risiko einnehmen. Die Gewinne müssen nicht jedes Jahr um x Prozent gesteigert werden. Ohne Vertrauen nützt der größte Gewinn nicht, wenn man weiß, er ist erspekuliert oder ergaunert.
Hans-Jörg Frieden, ich überlasse Ihnen das Schlusswort.
Also für mich, es lebe der Traum, dass das Vertrauen wieder zurückkehrt und das bedeutet, dass die Banker wieder zurück zur Vernunft finden und ihre Kunden wirklich Partner sind.
Das sagt der ehemalige Banker Hans-Jörg Frieden im Interview mit Magdalena Oberli. Dies war der vorletzte Beitrag unserer Bankenserie. Morgen beschäftigen wir uns zum Abschluss dann mit dem Thema Steuerabkommen.
95,6. Rabe Info.
Am Sonntag ist es soweit. Die Schweizer Wahlberechtigten bestimmen, wer die kommenden 4 Jahre im National- und Ständerat sitzt und somit auch, wer über oder für die Schweiz entscheidet. Wer noch nicht brieflich gewählt hat, kann noch bis am Sonntagmittag an die Urne gehen. Den Parteien bleibt bis dahin im Endspurt noch Zeit, die unentschlossene Wählerschaft von ihren Anliegen zu überzeugen. In unserer Serie zu den Wahlen haben wir einen Ständerat an ein Podium begleitet. Gestern waren wir mit einer Nationalratskandidatin frühmorgens am Flyer verteilen. Heute geht es zu einer Buchbesprechung. Diese Buchbesprechung wurde organisiert von der Alternativen Linken Bern und war ihre letzte offizielle Veranstaltung vor den Wahlen. Mit Wahlpropaganda und Stimmenfang hatte sie jedoch recht wenig am Hut.
Das ist eine der grundlegenden Fragen von linken Politik im Hinterhalt. Wie kann man dazu beitragen, dass eine Revolte zu einer Transformation der Gesellschaft in der Verhältnis führt? Die Aufgabe ist, kombinierte sowohl auf Revolte Bezug zu nehmen, die auch ich bin der Meinung, dass man da nicht ums Konzept herumkommt von einer revolutionären Veränderung, von einer Veränderung, die über Schwellen von der Machtverhältnisse hinausgeht. Und das bedeutet unter anderem, dass so Bewegungen ein Minimum brauchen von Vorstellungen, gemeinsamen Vorstellungen der Gesellschaft, wie sie so aussehen, und sie brauchen ein Handlungszentrum.
Das sagt Beat Rinker. Er ist Autor des Buches «Maßt euch an – Auf dem Weg zu einem offenen Sozialismus». Beat Rinker ist zwar Mitglied der Alternativen Linken Schweiz und trotzdem nutzt er seine Buchpräsentation nicht, um zur Wahl der Alternativen Linken aufzurufen. Er hat lediglich sein Buch präsentiert und der volle Saal hat darüber diskutiert. Die Buchpräsentation sei auch keine Wahlveranstaltung für die Alternative Linke, sagt David Böhner. Er ist Nationalratskandidat für die Alternative Linke Bern.
Wir denken, es sind wichtige Themen, die dort zur Sprache kommen und da besteht sicher viel Diskussionsbedarf. Für mich persönlich sind jetzt auch mehr Fragen da als Antworten, aber das kann ja inspirierend wirken. Wir leben in sehr interessanten Zeiten. Das ganze kapitalistische System mit dem Finanzsystem ist am Bröckeln. Es kann niemand voraussagen, wie es weitergehen wird. Was passiert, wenn jetzt Griechenland zahlungsunfähig wird? Was hat das für gesellschaftliche Folgen in Griechenland, in Europa, weltweit? Was sind das für Prozesse, die in Nordafrika passieren? Und da muss man sicher andere Wege suchen als die bisher begangenen.
Ein Weg wäre demnach die Überwindung des kapitalistischen Systems. Dieses Ziel hat auch die Sozialdemokratische Partei der Schweiz vor Augen. David Böhner von den Alternativen Linken Bern erachtet es als wichtig, dass die linken Parteien gemeinsam nach neuen Wegen suchen.
Es kann nicht sein, dass irgendwie eine Partei da kommt und sagt, wir wissen jetzt den Weg, sondern eben die Linke ist ja sehr zersplittert in Bern, in der Schweiz. Und es ist natürlich sinnvoll, wenn man solche Fragen zusammen bespricht und auch gemeinsam aktiv wird und versucht, Alternativen zu finden.
Dieses gemeinsame politische Aktivwerden könnte David Böhner von der Alternativen Linken Bern zum Beispiel im Nationalrat umsetzen. Er und seine Partei kandidieren dieses Jahr zum ersten Mal. Reelle Wahlchancen rechnet er sich jedoch nicht aus.
In meinem persönlichen Umfeld werde ich darauf angesprochen, sagen die Leute, ja, ich habe dich gewählt oder ich habe euch gewählt, so, aber da kann ich jetzt nicht unbedingt auf einen Trend rückschließen oder so. Ich denke, wir haben nicht jetzt irgendwie wahnsinnig viel Kapazitäten oder Energie gehabt, um in diesen Wahlkampf zu stecken. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu vermessen, zu große Erwartungen zu haben, dass wir jetzt da einen Sitz machen würden. Aber es geht darum, dass diese Organisation oder diese Partei besteht und vor allem auch als schweizweite Strömung sich am Etablieren ist. Und da ist es gut, wenn es in Bern auch einen Ableger gibt.
Wer im Kanton Bern links wählen will, hat viel Auswahl. 9 von 28 Parteilisten versprechen im Nationalrat eher links zu politisieren. David Böhner sieht darin kein Problem und die anderen Parteien auch nicht als Konkurrenz.
Ich finde nicht, es muss jetzt die Massenorganisation geben, wo sich da alle eingeben sollen. Ich setze auch eben nicht die großen Erwartungen in parlamentarische Politik oder dass, wenn es jetzt mehr linke Sitze gibt, dass es automatisch eine Veränderung bedeutet. Also ich denke, diese Veränderungen müssen sich überall in allen gesellschaftlichen Bereichen erstritten werden und da ist die parlamentarische Repräsentation nur ein kleiner Teil davon. Von dem her finde ich es gut, wenn es verschiedene Organisationen gibt und wenn die sich natürlich auch aufeinander beziehen.
Am Sonntag wird sich zeigen, ob die Alternative Linke Bern einen Sitz im Nationalrat ergattern konnte. und wir werden wissen, wie das Schweizer Parlament für die kommenden 4 Jahre zusammengesetzt ist. Um das Wahlresultat zu begießen, lädt die Alternative Linke Bern zu einem Botellion auf dem Bundesplatz.
Wir haben uns genervt während den ganzen letzten Monaten, dass dieser Bundesplatz zuerst eben von der SVP okkupiert wurde und danach diese unsägliche Wahlveranstaltung vom Schweizer Fernsehen gemacht wurde, wo eben auch gesagt wurde, es darf dann gar keine Demonstrationen dort in der Nähe geben. Darum haben wir gefunden, eigentlich wäre das ein guter Anlass.
Auch das Rabe Info wird am Sonntagabend auf dem Bundesplatz sein und der alternativen Linken und anderen Personen, die sich dort aufhalten, einen Besuch abstatten. Am Montag hören Sie dann hier Stimmen zum Ausgang der National- und Ständeratswahlen und alle 3 porträtierten Kandidaten, die wir in den letzten Wochen begleitet haben, werden nochmal zu Wort kommen. Vielleicht ist dann der BDP-Mann Werner Luginbühl nicht mehr Ständerat, die grüne Aline Trede Nationalrätin und der alternative Linke David Böhner unverhofft zum Parlamentarier geworden. Wir werden es wissen am Montag.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Donnerstag, 20. Oktober. In der Redaktion waren Magdalena Oberli, Michael Spahr und Cheyenne Mackay. Das Rabe Info gibt's als Podcast auf rabe.ch und in der Wiederholung um 18 Uhr. Die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 Uhr hier auf Radio Bern. Ich sage Sie Tschüss und habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.